Hallo und herzlich willkommen zur EDUCA-Podcast-Serie Digitalisierung der Bildung. Mein Name ist Benjamin Volland. In dieser Serie greifen wir wichtige Ergebnisse aus unserem Bericht Digitalisierung der Bildung auf und wir fassen zusammen, was sie für das Leben, Lehren und Lernen an den Schulen in der Schweiz bedeuten. Und heute werfen wir unseren kalten Blick der Statistik auf ein immer wieder heiß diskutiertes Thema, nämlich auf die Frage, was das eigentlich mit Kindern und Jugendlichen macht, wenn sie, wie es heutzutage einfach der Fall ist, einen substanziellen Teil ihrer Zeit mit bzw. vor digitalen Geräten und Anwendungen verbringen. Welche Auswirkungen hat das auf ihre körperliche und ihre geistige Gesundheit, auf ihre soziale und kognitive Entwicklung? Und welche Konsequenzen sollten sich daraus aus dem Umgang mit diesen Geräten in der Schule ergeben? Das sind Fragen, die Eltern und Pädagogen, Politik und Bildungsverwaltung seit einiger Zeit umtreibt. Und es sind Fragen, die in nicht unerheblichem Maß politische Sprengkraft haben. Nicht nur, aber auch am westlichen Ende der Schweiz, wo unter anderem diese Befürchtungen dazu geführt haben, dass das Programm der Genfer Kantonsregierung zur Digitalisierung der Primarschulen im Großen Rat zurückgewiesen wurde. Und heute soll es darum gehen, was eigentlich der Stand der Forschung zu diesen Fragen sagt. Um es mit einem deutschen Neurowissenschaftler und Psychiater etwas überspitzt zu formulieren, werden wir der Frage nachgehen, ob digitale Medien dick, dumm, aggressiv, einsam, krank und unglücklich machen.
EDUCA, agent novateur.
Digitale Medien sind ein selbstverständlicher Teil unseres Alltags geworden. Das gilt für Erwachsene, wie es für Kinder und Jugendliche gilt. Wenn wir den Ergebnissen der letzten Mediennutzungsstudien der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften Glauben schenken dürfen, dann besaßen 2019 ein gutes Viertel der 6- bis 7-Jährigen in der Schweiz ein eigenes Smartphone. Und ab etwa 12 Jahren besitzen eigentlich alle Heranwachsenden ein eigenes Gerät. Und sie nutzen dieses Gerät auch. Der Median der täglichen Nutzungsdauer von 12- bis 17-Jährigen lag in der Schweiz 2020 bei 5 Stunden an Wochenenden und etwas über 3 Stunden unter der Woche. Median heißt, dass die Hälfte der Jugendlichen die Geräte weniger lang, die andere Hälfte länger nutzt. Und das ist viel Zeit. Über ein ganzes Jahr hinweg sind es etwa 1300 Zeitstunden und damit fast 300 Stunden mehr als die gesamte Unterrichtszeit eines Schuljahres am Ende der Volksschule. Es ist also ohne Zweifel so, dass digitale Medien einen erheblichen Teil der Aufmerksamkeit monopolisieren. Es sind Zeitfresser. Und die Zeit, die diese Geräte fressen, fällt natürlich für andere Dinge. Sie fällt zum Beispiel für Sport, für den analogen sozialen Austausch mit Familie und Freunden oder für die Bearbeitung von Hausaufgaben. Und schlafen kann man auch eher schlecht, während man ins Handy stiert. Diese Verdrängung anderer potenziell gesünderer, potenziell produktiverer, potenziell in Anführungszeichen besserer Aktivitäten, diese Monopolisierung der Zeitverwendung durch digitale Medien geht natürlich nicht spurlos an Heranwachsenden und ihrem sozialen Umfeld vorbei. Zum einen ist es eine wichtige Quelle von Konflikten in Familie, unter Freunden, unter Kolleginnen und Kollegen. So gaben bei der Schweizer Stichprobe der EU Kids Online-Erhebung im Jahr 2018 etwa jede siebte der 11- bis 16-Jährigen an, dass die regelmäßig mit Freunden oder Familienmitgliedern Streit hatten, weil sie zu viel online waren. Und jede vierte gab an, Familie, Freunde oder Hausaufgaben aus diesem Grund zu vernachlässigen. Zum Zweiten gibt es spezifische Risiken, die mit der Nutzung digitaler Inhalte verbunden sind. So zeigt die EU Kids Online-Erhebung auch, dass der Kontakt mit potenziell problematischen Inhalten, Gewaltdarstellungen, Pornografie, Grooming, Cybermobbing für einen nicht unerheblichen Anteil der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz zur täglichen Nutzung des Internets dazugehört. Daneben aber ist es vor allem die Nutzung digitaler Medien an sich, die Befürchtungen und Sorgen auslöst. Das betrifft die Effekte bestimmter Technologien, wie zum Beispiel elektromagnetische Strahlungen oder das Licht von LED-Bildschirmen, aber eben auch die Idee, dass der Konsum digitaler Inhalte, vor allem über längere Zeiträume, schädlich sein könnte für die körperliche und geistige Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Die Palette möglicher Konsequenzen, die der Nutzung digitaler Medien zugeschrieben wird, ist extrem breit. Sie reicht von Problemen bei der sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung, also zum Beispiel Stress, Aufmerksamkeitsdefiziten, Angststörungen, Depressionen, schulischen Problemen, über Abhängigkeiten und Schlafstörungen bis hin zu physischen Konsequenzen wie Haltungsproblemen und Übergewicht und ultimativ Krebs. Es ist daher wenig verwunderlich, dass Fragen zu den Auswirkungen der Nutzung digitaler Medien auf die körperliche und geistige Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit seit Jahren heiß diskutiert werden. Stichwortgeber dieser Debatte sind häufig populärwissenschaftliche Werke, die in teilweise sehr drastischen Tönen von den Auswirkungen der Nutzung digitaler Medien auf die kognitive, emotionale und gesundheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen warnen. Da wird dann zum Beispiel von sich rasant ausbreitender digitaler Demenz gesprochen oder vom Heranwachsen einer Generation, die von dieser Epidemie aus Smartphones und sozialen Netzwerken zu digitalen Trotteln gemacht wird. Zur Versachlichung dieser Debatte trägt sicherlich auch nicht bei, dass es in der Zwischenzeit eine Flut an divergierenden empirischen Befunden aus zig wissenschaftlichen Disziplinen zu diesen Fragen gibt. Das hat zur Folge, dass es eigentlich für jede Position entlang eines Effektspektrums von heilsbringend bis tödlich mindestens ein passendes Studienergebnis gibt, das diese Position stützt. Und für jemand, der sich in den Besonderheiten des Forschungsfelds und vielleicht auch in statistischer Methodik nicht auskennt, ist eine Bewertung dieser Menge an teilweise widersprüchlichen Ergebnissen sehr schwierig bis letztlich unmöglich. Allerdings sind in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Übersichtsstudien und Meta-Analysen, also Studien über Studien, entstanden, die es eigentlich gut erlauben, die zahlreichen Befunde sinnvoll zusammenzufassen und objektiv einzuordnen. Ein zentrales Ergebnis dieser Übersichtsstudien ist beispielsweise, dass es im Querschnitt zwar oft statistisch nachweisbare Zusammenhänge zwischen der Intensität, Häufigkeit und Dauer der Nutzung digitaler Medien auf der einen Seite und bestimmten Gesundheitsproblemen oder Verhaltensauffälligkeiten auf der anderen Seite gibt. Das heißt, Kinder und Jugendliche, die diese Geräte, diese Medien intensiver nutzen, berichten auch häufiger über gesundheitliche Probleme oder schulische Schwierigkeiten. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man Kinder und Jugendliche über die Zeit hinweg beobachtet, also im Längsschnitt untersucht, dass eine Veränderung der Nutzungsintensität eigentlich nicht mit einer Veränderung von Gesundheitszustand, emotionaler Stabilität oder kognitiver Leistungsfähigkeit einhergeht. Und das deutet eben darauf hin, dass es oft diejenigen Heranwachsenden sind, die bereits gesundheitliche, soziale oder schulische Probleme haben, die diese Angebote auch intensiver nutzen. Es ist also falsch, grundfalsch, Korrelationen, die sich im Querschnitt beobachten lassen, als kausalen Effekt der Nutzung dieser Geräte oder Inhalte auf die Gesundheit oder das Wohlbefinden von Heranwachsenden zu interpretieren. Und selbst dort, wo kausale Effekte nachweisbar sind, sind die gefundenen Zusammenhänge in der Regel klein. Ein Beispiel. Eine Untersuchung in einem Panel von 6.300 10- bis 15-Jährigen in Großbritannien konnte zeigen, dass eine Erhöhung der zu Hause verfügbaren Internetgeschwindigkeit zu einem signifikanten Rückgang der Lebenszufriedenheit, unter anderem auch der Zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen führt. Allerdings können die verwendeten empirischen Modelle, und die berücksichtigen immerhin auch Aspekte wie das Einkommen und den Arbeitsmarktstatus der Eltern, selbst im besten Fall nur etwa 10% der beobachtbaren Veränderung in der Lebenszufriedenheit der Jugendlichen erklären. Anders gesagt, selbst wenn wir alle erklärte Varianz der Modelle der Veränderung der Internetnutzung zuschreiben würden, könnten wir nicht mehr als 10% der Veränderung in der Lebenszufriedenheit dadurch erklären. 90% wären bzw. sind auf andere, nicht beobachtete Faktoren zurückzuführen. Ein ganz ähnliches Bild ergibt sich übrigens bei der Betrachtung der substanziellen Ergebnisse der Querschnittsuntersuchungen. Selbst wenn man bereit wäre, Korrelationen aus diesen Untersuchungen als kausale Effekte zu interpretieren, und ich wiederhole, das ist ein schrecklicher Denkfehler, dann legen die Ergebnisse der Übersichtsstudie nahe, dass Unterschiede in der Nutzung digitaler Medien unter 1% der bestehenden Unterschiede in körperlicher, geistiger oder emotionaler Gesundheit erklären könnten. Das ist sicherlich nicht nichts, aber es ist einfach sehr weit weg von der heraufbeschworenen Katastrophe epischen Ausmaßes, für die digitale Medien gelegentlich verantwortlich gemacht werden. Um es klar zu sagen, es gibt aktuell keine valide wissenschaftliche Basis für die Behauptung, dass digitale Medien wesentlich daran schuld sind, dass sie sich dumm, einsam, krank und unglücklich fühlen oder ihre Kinder dafür halten. Das heißt nicht, dass wir einen negativen Effekt der Nutzung auf die Gesundheit in jedem Fall ausschließen können oder sollten. Im Gegenteil, es ist nicht ohne Grund, dass die Weltgesundheitsorganisation oder die amerikanische psychiatrische Gesellschaft davon ausgehen, dass Video- und Internetspiele süchtig machen können. Und es gibt berechtigte Bedenken, dass Ähnliches für soziale Netzwerke oder das Internet allgemein zutreffen könnte. Realistische Schätzungen besagen, dass immerhin bis zu 2,5% der Jugendlichen in Europa von einer solchen Abhängigkeit betroffen sein könnten. Auch ist es sicher so, dass ständiges Sitzen nicht förderlich für das physische Wohlergehen ist. Also es gibt unzweifelhafte Risiken. Aber die Ergebnisse der bisherigen Literatur sprechen eben dafür, dass trotz dieser Risiken die allermeisten Kinder und Jugendliche keinen substanziellen Schaden davontragen, auch wenn sie digitale Medien in nicht unerheblichem Umfang nutzen. Und es gibt umfangreiche Studien aus Großbritannien, die nahelegen, dass eine maßvolle Nutzung vorteilhaft für das psychische Wohlbefinden und die kognitiven Leistungen von Kindern und Jugendlichen sein könnte. Und maßvoll kann durchaus auch 5 Stunden oder mehr am Tag heißen. Man muss aber auch sagen, dass die Wissenschaftsliteratur auch nach Jahrzehnten der Forschung noch erhebliche Lücken aufweist. Untersuchungen, die kausale Einflüsse statt korrelative Zusammenhänge aufzeigen, sind nach wie vor selten. Auch dominiert in der empirischen Literatur noch immer die Dauer der Nutzung als Indikator für potenziell problematisches Verhalten, obwohl es relativ klar ist, dass unterschiedliche Nutzungsformen auch unterschiedliche Ergebnisse zeitigen.
Educa, agent novateur.
Und das ist eine wichtige Einschränkung. Was in der Literatur bislang betrachtet wurde, sind vor allem die Korrelationen zwischen der Nutzung bzw. der Nutzungsdauer für private Kommunikations- und Unterhaltungszwecke und verschiedenen Indikatoren für das Wohlergehen. Unabhängig von den Ergebnissen dieser Literatur wäre es zumindest sehr fragwürdig, daraus auf die Wirkung der Nutzung in einem kontrollierten Setting wie dem Klassenzimmer zu schließen. Und das ist tatsächlich ein großes Manko der bisherigen Diskussion, dass implizit so getan wird, als wäre die Wirkung der Nutzung digitaler Medien unabhängig davon, was damit gemacht wird und in welchem Kontext dies geschieht. Dabei zeigen Untersuchungen mit Erwachsenen eigentlich relativ klar, dass die Wirkung der Nutzung digitaler Medien stark von der Persönlichkeit und den Kompetenzen der Nutzenden sowie von der Art der Nutzung abhängt. Beispielsweise scheint die Nutzung des Internets als Informationsquelle eher zu einer Erhöhung der Lebenszufriedenheit zu führen. Auch Untersuchungen auf Basis von Schweizer Daten des World Internet Projects legen nahe, dass Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Technologien und Inhalten, zum Beispiel bewusst Informationsquellen im Internet zu wählen, eine deutlich wichtigere Rolle bei der Vorhersage von allgemeiner Lebenszufriedenheit spielen als Nutzungsdauern per se. Ein Verzicht der Nutzung digitaler Werkzeuge in der Schule allein deshalb, weil die Nutzung derselben Geräte für Freizeitzwecke problematisch sein könnte, scheint daher eher wie eine Übersprungshandlung als ein gut durchdachter Vorschlag. Allerdings, und auch das zeigt die Literatur aus dem Tertiärbereich, wo man das Surfverhalten von Studierenden technisch protokollieren kann, werden diese Geräte im Unterricht für private Zwecke genutzt, dann hat das negative Konsequenzen für Lernleistungen. Es braucht also klare Regeln und allenfalls technische Einschränkungen, um solchen Effekten entgegenzuwirken. Um es zusammenzufassen: Warnungen vor den Gefahren von Medien und deren Nutzung sind so alt wie die Medien selbst. Schon vor über 2000 Jahren prophezeite der griechische Philosoph Sokrates, dass die Verschriftlichung der Sprache zu einer allgemeinen Verdummung und geistigen Faulheit führen würde. Und zwar einfach weil, und jetzt setzt vielleicht ein Déjà-vu-Effekt ein, Informationen plötzlich überall und jederzeit verfügbar wären. Von Büchern und Zeitungen wurde angenommen, sie würden die Augen schädigen und zu einer galoppierenden Vereinsamung des Menschen führen. Und in jüngerer Zeit waren es erst das Telefon, dann das Radio und dann das Fernsehen, die zu einem Übermaß an Informationen, einem Verlust an Manieren und einem Verfall von geistigen Fähigkeiten und schulischer Leistungsfähigkeit führen sollten. All diese Effekte sind Gott sei Dank ausgeblieben. Die Diskussionen zeigen aber, dass Innovationen im Kommunikations- und Informationsbereich eigentlich immer Befürchtungen und Ängste ausgelöst haben. Ob bei digitalen Medien die Befürchtungen zutreffen und es diesmal alles anders ist, kann letztlich nur die Zukunft zeigen. Allerdings spricht aus Sicht der bisherigen Forschung wenig dafür, dass die Sorgen begründet sind. Das heißt nicht, dass hier nicht das Vorsichtsprinzip zur Anwendung kommen sollte. Und internationale Körperschaften wie die Weltgesundheitsorganisation oder auch die Plattform Jugend und Medien setzen das mit ihren Empfehlungen durchaus auch um. Und es sind eben diese Empfehlungen, die beispielsweise die Bedeutung der Begleitung von Kindern und Jugendlichen bei der Nutzung von Medien hervorheben. Die Frage für das Bildungssystem ist also, in welchem Umfang es sinnvoll ist, die Nutzung in einem kontrollierten, begleiteten Setting wie dem Klassenzimmer einzuschränken, weil Nutzungsverhalten in einem unkontrollierten Setting wie in der Freizeit möglicherweise schädlich ist. Und ein allerletzter Punkt sei mir vergönnt. Die Antwort auf die Frage, können wir ausschließen, dass die Nutzung digitaler Medien nicht doch irgendwie schädlich für Kinder und Jugendliche ist, lautet nein. Das können wir nicht. Wer aber eine solche Frage stellt, der zeigt eigentlich nur, dass er ein Grundprinzip wissenschaftlicher, empirischer Forschung nicht verstanden hat. Und das ist die Unmöglichkeit, die Abwesenheit eines Effekts zu beweisen. Was man finden kann, ist die Abwesenheit eines Beweises. Viele solcher Abwesenheiten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Effekt tatsächlich sehr klein ist. Aber die Abwesenheit eines Beweises ist nicht der Beweis der Abwesenheit. Das ist eine der fundamentalen Unsicherheiten, mit denen man leben muss, wenn man nicht Mathematiker ist. Mit weniger Unsicherheiten behaftet ist übrigens die Fortsetzung unserer Podcast-Serie, wo wir unter anderem der Frage nachgehen, wo eigentlich die Schweiz im internationalen Vergleich steht, wenn es um die Digitalisierung in der Bildung geht. Bis dahin, danke fürs Zuhören.
Educa, agent novateur.